Nouriel Roubini und Stephen Meem, Das Ende der Weltwirtschaft und ihre Zukunft. Crisis Economics. Als die jüngste Krise 2007 ihre Wucht entfaltete und das globale Finanz- und Wirtschaftssystem ins Taumeln brachte, bezeichneten viele Kommentatoren diesen Vorgang als schwarzen Schwan. Damit beschreibt man extrem seltene, unwahrscheinliche Ereignisse, wie beispielsweise Flugzeugabstürze, die nicht vorhersehbar sind und daher praktisch nicht verhindert werden können. Entgegen dieser gängigen Sicht lassen sich solche Krisen aber sehr wohl im Voraus erkennen. Denn Wirtschafts- und Finanzkrisen sind keineswegs Ausnahmen in einer Marktwirtschaft. Im Kapitalismus sind sie vielmehr die Regel. Sie sind fester Bestandteil eines Systems, das auf Innovation und Risikobereitschaft setzt. Deshalb ist die letzte Finanzkrise, wie ihre zahlreichen Vorgänger, kein schwarzer Schwan, wie uns die moderne Wirtschaftstheorie gern weismachen will, sondern ganz im Gegenteil, ein strahlend weißer. Jede Krise verläuft anders, jede hat ihre ganz eigenen Auslöser, aber den meisten Wirtschaftskrisen der letzten Jahrhunderte waren bestimmte Muster gemein, wie etwa die Einführung und Verbreitung neuer Finanzprodukte, ohne dass man sich ihrer Risiken voll bewusst gewesen wäre. Auch die jüngste Krise folgte einem ganz typischen Schema, weshalb ihr Verlauf sowie ihre Konsequenzen durchaus absehbar waren. Dieses Schema und welche anderen Faktoren Wirtschaftskrisen in unserem Zeitalter begünstigen, untersuchen wir in den folgenden Blinks. Blink Nummer 1. Wirtschaftliche Zusammenbrüche gab es schon immer, Spekulationsblasen erst seit dem Aufkommen des Kapitalismus. Schon seit Jahrhunderten wüten Finanz- und Wirtschaftskrisen in der Welt. Sie sind zerstörerische Monster, die komplette Industriezweige ausradiert, Millionen arbeitslos gemacht und ganze Nationen in den Ruin getrieben haben. Verheerende Wirtschaftskrisen entstehen nicht dadurch, dass einzelne Zocker es übertreiben und in ihrem Enthusiasmus immer größere Spekulationsblasen entstehen lassen, die eines Tages platzen. Nein, sie haben immer eine komplexe Vorgeschichte. Sie lassen sich mit einem Erdbeben vergleichen, das eines Tages die Welt erschüttert, nachdem sich über einen längeren Zeitraum im Verborgenen Spannungen aufgebaut haben. Nur wer genau hinsieht, einen Blick unter die Oberfläche wagt und die Vorboten auch erkennen will, kann sehen, dass sich eine Krise abzeichnet. Vor dem Siegeszug des Kapitalismus wurden sie meist durch Einzelne ausgelöst, zum Beispiel weil ein Land seinen Bankrott gegenüber seinen Gläubigern erklärte. So trug der englische König Edward III. Im 14. Jahrhundert zu einer Krise in der florentinischen Kommerzwelt bei. Da er das Geld zur Kriegsführung benötigte, weigerte er sich, seine Schulden bei den dortigen Bankhäusern zu begleichen und stürzte diese so in den Bankrott. Derartige Krisen waren stark an das Verhalten einzelner Personen, in diesem Fall des englischen Königs, gekoppelt. Die Krisen, wie wir sie heute kennen, entstehen hingegen aus dem Zusammenspiel vieler einzelner Akteure, die in einem Markt Investitionsentscheidungen mit eigenem Risiko treffen. Diese Bedingung findet sich in kapitalistischen Systemen und eines der ersten in den Niederlanden des 17. Jahrhunderts. Dort bildete sich in Form der sogenannten Tulpenmanie die erste bekannte Spekulationsblase. Durch Spekulationen stiegen die Preise für Tulpenknollen immer weiter an. Alle glaubten daran, die Knollen zu stets noch höheren Preisen wieder verkaufen und so Profit machen zu können, bis das Platzen der Tulpenblase das Land mit einem lauten Knall in einen wirtschaftlichen Abwärtsstrudel riss. Ein großer Teil der Bevölkerung hatte investiert und immer absurdere Preise für das Spekulationsgut bezahlt. In der Krise verloren viele ihr ganzes Hab und Gut. Der Tulpenmanie folgten bis heute zahlreiche weitere Spekulationsblasen. Diese zeichneten sich immer dadurch aus, dass durch Spekulation und Investition ein fiktiver Wert geschaffen wurde, der ohne tatsächlichen Gegenwert und nur aus heißer Luft bestehend eine Blase bildet, die irgendwann platzt. Wenn das passiert, kommen die Geldströme zum Erliegen und es folgt eine wirtschaftliche Krise. Blink Nummer 2. Wirtschaftskrisen werden global, wenn Verbreitungskanäle vorhanden sind. Seit Entstehung des Kapitalismus haben Wirtschaftskrisen oft die gleiche Abfolge. Auf spekulative Übertreibung folgt Panik und schließlich der Zusammenbruch. Bis ins 19. Jahrhundert verblieben diese Krisen jedoch in engen geografischen Grenzen und infizierten nicht auch den Rest der Welt. Von einem anderen Kaliber war die Krise von 1873. Diese führte zu einem dramatischen Zusammenbruch der Weltwirtschaft. Erstmals traten die Schattenseiten globaler Wirtschaftsverflechtungen im Finanzsystem, dem Handel und den Landeswährungen ans Licht. Sie wurden zu Übertragungskanälen einer weltweiten Krise. Die 1873er Krise konnte nur deshalb globale Ausmaße annehmen, weil Investoren aus vielen Ländern ihr Geld in dieselben Anlagen steckten. Ein klassischer Infektionsweg. Im Mittelpunkt der Spekulationseuphorie standen damals internationale Eisenbahnprojekte, in deren Anteilsscheine mehr und mehr Geld gesteckt wurde. Dadurch entstand eine Spekulationsblase. Unternehmen wurden drastisch überbewertet. Als die Blase platzte, stürzten die Börsen in den wichtigsten europäischen Finanzzentren ab. Dadurch schmolzen die Vermögenswerte bedeutender Investoren und diese wurden gezwungen, sich auch aus anderen Investments zurückzuziehen. Auch Handelsbeziehungen sind häufig eine Infektionsquelle. Wenn eine Krise beispielsweise in einem wirtschaftlich bedeutenden Staat ausbricht, sinkt auch dessen Durst nach Rohstoffen, was wiederum deren Herkunftsländer betrifft. So knickte mit dem wirtschaftlichen Abschwung Großbritanniens, das damals die Rolle der Wirtschaftssupermacht innehatte, 1873 die weltweite Nachfrage nach Rohstoffen ein. In Ländern, die vor allem vom Rohstoffexport abhingen, versiegte somit die Haupteinkommensquelle, sodass sie ebenfalls in eine Krise stürzten. Aber nicht nur direkte Handelsbeziehungen führen häufig zur Ansteckung. Auch die Kursschwankungen von Währungen können unbeteiligte Länder mit in den Abgrund ziehen. Mit dem jüngsten Crash verteuerten sich etwa die Währungen vieler Länder gegenüber dem US-Dollar, was zur Folge hat, dass Exportgüter teurer wurden. Dadurch werden exportierende Länder in Mitleidenschaft gezogen, weil ihre Unternehmen auf dem Weltmarkt an Wettbewerbsfähigkeit verlieren. Blink Nummer 3. Nicht Risiko, sondern Ungewissheit ist der Sprengstoff, der Krisen in Gang setzt. Oft heißt es, dass zu viel Risikobereitschaft Krisen befeuert. Doch genau genommen sind es Ungewissheit und Intransparenz, die viel gefährlicher sind. Von Risiko spricht man dann, wenn die äußeren Bedingungen bekannt sind. Wer in ein Casino geht und sein Geld auf Rot setzt, weiß, dass die Wahrscheinlichkeit zu verlieren bei gut 51% liegt. Das Risiko ist bekannt und lässt sich in Zahlen ausdrücken. Entsprechend lässt sich Risiko auch an Finanzmärkten berücksichtigen, wenn die Preise von Wertpapieren berechnet werden. Je mehr Risiko, desto günstiger. Wie im Casino. Wer dort auf die 11 setzt, bezahlt weniger für einen potenziellen Gewinn von 1.000 Euro als der, der auf Rot setzt. Ungewissheit hingegen lässt sich nicht in Zahlen ausdrücken. Ungewissheit bedeutet, dass die äußeren Bedingungen nicht bekannt sind, wenn etwa beim Roulette unklar ist, ob die Kugel manipuliert wurde oder die Bank überhaupt Geld hat, um Gewinne auszuzahlen. Unsicherheit bedeutet einen Mangel an Transparenz und damit einhergehend ein geringes Maß an Vertrauen. Wer der Bank misstraut, zieht beim geringsten Verdacht sein Geld zurück, andere ziehen nach, es folgt eine Panik und oftmals ein Kollaps. Als 2007 mit der Citigroup das erste große Finanzunternehmen in die Bredouille geriet, machte sich schlagartig Misstrauen in den Märkten breit. Plötzlich standen alle unter Generalverdacht. Keine Bank wollte einer anderen mehr Geld leihen, denn niemand wusste, in welchen Zahlungsschwierigkeiten die jeweils anderen steckten. Aufgrund der immensen Intransparenz des Finanzsystems waren sich Geldhäuser selbst über ihre eigene Situation nicht im Klaren. Die Finanzwelt glich einem Minenfeld bei Nebel. Vor Ausbruch der Krise war das Investitionsrisiko kalkulierbar. Alle glaubten, mit den Risiken umgehen zu können. Mit dem Crash des amerikanischen Immobilienmarktes änderte sich dies schlagartig. Kalkulierbare Risiken verwandelten sich in unbeherrschbare Ungewissheit. Blink Nummer 4. Das Geschäftsmodell von Banken birgt die Gefahr eines Bankruns. Banker sind keine Zauberer, die auf magische Weise einen Geldsack aus dem Hut ziehen. Im Grunde tun sie nichts weiter, als viele kleine Beträge wie etwa Spareinlagen einzusammeln, zu verwalten und in Form von Krediten weiterzuverleihen. Sie verwandeln lediglich die kurzfristigen Verbindlichkeiten gegenüber ihren Gläubigern in langfristige Forderungen gegenüber ihren Schuldnern, die sich mit einem Kredit ein Haus oder eine neue Fabrik bauen wollen. Bei Banken entsteht Gewinn, weil sie das Geld teurer, also mit einem höheren Zins, verleihen, als sie es selbst bekommen. Gerechtfertigt ist dies aufgrund der unterschiedlichen Laufzeiten. Der Sparer bekommt einen niedrigen Zins, weil er sein Geld jederzeit wieder abheben kann. Der Kreditnehmer zahlt einen höheren, weil er das Geld erst in vielen Jahren wieder zurückzahlen muss. Darin besteht jedoch auch das größte Risiko des Bankgeschäfts. Wenn tatsächlich alle Anleger ihr Geld zurückverlangen, hat die Bank ein Problem. Denn das ihr anvertraute Geld liegt eben nicht im Tresor, sondern ist in den langfristigen Investitionen der Kreditnehmer, in Häusern, Autos, Fabriken etc. gebunden und kann deshalb nicht zu einem beliebigen Zeitpunkt wieder eingefordert werden. Tatsächlich hat die Bank nur eine vergleichsweise kleine Summe im Tresor vorrätig, was grundsätzlich völlig unproblematisch ist. Dieser Umstand birgt nur dann Gefahren, wenn alle Gläubiger auf einmal ihr Geld verlangen, etwa weil sie an der Solvenz des Geldhauses zweifeln. Ob solche Zweifel berechtigt sind, ist dabei nebensächlich. Denn sobald Gläubiger um ihre Einlagen fürchten, stürmen sie die Bank. Das ist dann der Bankenrun. Die Bank kann in diesem Fall nur darauf hoffen, ihre Forderungen gegenüber Kreditnehmern an andere Banken weiterverkaufen zu können. Wenn aber das ganze Finanzsystem eine Panikattacke erleidet, werden alle anderen Banken genau das Gleiche tun und das System gerät ins Taumeln. Blink Nummer 5. Spekulationsblasen entstehen bei Geldschwemmen, bahnbrechenden Erfindungen oder einer Kombination aus beidem. Viele Finanzkrisen beginnen mit einer Spekulationsblase. Solche Blasen entstehen, wenn bestimmte Vermögensgegenstände, beispielsweise Immobilien, zu immer höheren Preisen gehandelt werden, entkoppelt vom eigentlichen Wert der Gegenstände. Dabei setzt sich eine Spirale in Gang. Alle wollen auf den Zug aufspringen und vom vermeintlichen Immobilienboom profitieren. Niemand will der Dumme sein, der nicht mitverdient. Und so leihen sich Investoren und private Anleger Geld, um es investieren zu können. Das ist insbesondere der Fall, wenn Zentralbanken große Summen in das Finanzsystem pumpen, also durch eine Geldschwemme für niedrige Zinsen sorgen. Dann gibt es billiges Geld, das aufgenommen und in den Spekulationsgegenstand investiert werden kann. Er wird immer weiter überbewertet, die Blase so immer größer und ihr Platzen immer wahrscheinlicher. Oft werden solche Blasen auch durch Innovationen, allen voran technische, ausgelöst. Wenn bahnbrechende Erfindungen oder neue Technologien zur Goldgrube der Zukunft hochgejubelt werden, fangen Investoren und private Anleger an, ihr ganzes Geld in die Neuerung zu stecken, in der Hoffnung, vom künftigen Boom profitieren zu können. Beispiele für Blasen, die durch Innovationen ausgelöst wurden, sind der britische Eisenbahnboom des 19. Jahrhunderts oder auch die Dotcom-Blase zu Beginn des 21. Jahrhunderts. Bei letzterer wurden Hunderte von Millionen in Internetunternehmen gesteckt, die keinerlei Umsatz erzielten. Die diffuse Hoffnung auf künftigen Erfolg reichte aus, um eine riesige Blase entstehen zu lassen. Die treibende Kraft hinter der Immobilienblase, die die jüngste Krise auslöste, war eine Kombination aus beidem. Verantwortlich war zum einen die Geldschwemme der Notenbanken, die damit das Platzen der Dotcom-Blase abfedern wollten. Zum anderen erlaubten es innovative Finanzprodukte wie Derivate, Risiken zu verschleiern und Anlegern faule Immobilienkredite als attraktive Anlagemöglichkeiten unterzujubeln. Blink Nummer 6. Das moralische Risiko war entscheidend für die Destabilisierung des Weltfinanzsystems. Das Phänomen des sogenannten Moral Hazard, des moralischen Risikos, schlug im Vorspiel der jüngsten Finanz- und Wirtschaftskrise gleich auf mehreren Ebenen zu. Es bezeichnet eine Situation, in der Menschen bereit sind, große finanzielle Risiken einzugehen, wenn sie nicht für einen möglichen Schaden gerade stehen müssen. Die beliebte Erklärung der Krise ist die rücksichtslose Zockerei der Finanzmarktjongleure. Aber tatsächlich handelt es sich nicht bloß um ein Gierproblem von Einzelpersonen, sondern um die Verführung vieler zu verantwortungslosem Verhalten durch falsche Anreize. In der Finanzbranche etablierte sich seit den 1980er Jahren zunehmend ein Vergütungssystem, das auf kurzfristige Ziele ausgerichtet war und zu riskanten Wetten einlud. Im Erfolgsfall winkten satte Boni, im Falle von Misserfolgen drohten aber keine negativen Konsequenzen. Aber nicht nur die Gordon Geckos der Wall Street wurden so zu verantwortungslosem Verhalten verleitet. Auch kleine Kredit- und Hypothekenverkäufer konnten sich nur schwer den Anreizen des Systems entziehen. Sie begannen, wissentlich Kredite an nicht kreditwürdige Kunden zu vergeben, weil sie damit Provisionen kassierten, ohne selbst ein Risiko zu tragen. Denn kreditvergebende Institute hielten die eingegangenen Risiken nicht, wie im traditionellen Bankgeschäft üblich, in ihren Büchern, sondern konnten sie in innovative Finanzprodukte verpacken und an Investoren auf der ganzen Welt verkaufen. Das Problem Moral Hazard steuerte nicht nur das Verhalten auf individueller Ebene. Insbesondere große Finanzinstitute konnten sich darauf verlassen, dass Staaten und Notenbanken ihnen in der Not als Retter zur Hilfe eilen würden. Daher hatten sie keinerlei Anreiz, größere Reservepolster zu bilden, weil sie als zu groß zum Scheitern galten und ihre Pleite garantiert ins Chaos geführt hätte. Der Glaube, dass man gar nicht verlieren könne, untergrub somit an vielen Stellen die Stabilität der Finanzwelt. Blink Nummer 7. Innovative Finanzprodukte verschleierten Risiken und lösten einen wahren Goldrausch aus. Seit den 1980er Jahren erlebt die Finanzbranche einen immensen Innovationsschub. Neue Finanzprodukte, allen voran clevere Kreditverbriefungsmethoden, belebten das klassische Bankgeschäft. Durch sie konnten Banken nicht nur mit der Kreditvergabe Gewinne erzielen, sondern die Kreditforderungen direkt als Wertpapiere weiterverkaufen und damit doppelt Geld verdienen. Das hatte für die Banken einen weiteren Vorteil. Sie mussten sich nicht mehr um die Ausfallrisiken eines Kredits kümmern, schließlich hatten sie die Forderung ja weiterverkauft. Der Transfer des Kreditrisikos ist nichts Verwerfliches und eine geniale Idee, solange Forderungskäufer die Risiken richtig einschätzen können. Genau da lag aber das Problem. Weil die kreditvergebenden Institute selbst kein Risiko mehr eingingen, scherten sie sich auch nicht länger um die Kreditwürdigkeit der Kreditnehmer. Statt mühselig jeden Kreditnehmer zu prüfen, wurden Kredite und Hypotheken weitergereicht wie heiße Kartoffeln. Jeder konnte sich nun Geld leihen, auch wenn klar war, dass er es niemals würde zurückzahlen können. Zudem nahm die Verbriefung der Kredite absurde Ausmaße an. Verbriefungsketten mit 20 Gliedern waren keine Seltenheit und die Komplexität der Finanzderivate stieg ins Unermessliche. Mit jeder Stufe sank die Transparenz und damit die Möglichkeit, Risiken zu erkennen und angemessen zu beurteilen. Hinzu kam das oftmals blinde Vertrauen in die Bewertung durch Ratingagenturen. Finanzmathematische Voodoo-Kunst, mit deren Hilfe erhebliche Risiken in nahezu risikolose Bestnotenpapiere verwandelt wurden, tat das Übrige. Aus all diesen Faktoren erwuchs im Verborgenen ein weit unterschätztes Anlegerrisiko mit erheblichem Explosionspotenzial. Blink Nummer 8. Neben staatlich kontrollierten Banken entstand ein profitables, aber hochgefährliches Schattenbankenwesen. Schattenbanken sehen nicht nur aus wie Banken, sondern tun auch das Gleiche. Sie leihen sich Geld zu niedrigen Zinsen und verleihen es zu höheren weiter. Ihre bekanntesten Vertreter sind Hedgefonds und Kapitalbeteiligungsgesellschaften. Doch im Unterschied zu den üblichen Geldinstituten agieren Schattenbanken außerhalb staatlicher Aufsicht. Schattenbanken schossen irgendwann wie Pilze aus dem Boden. Schließlich lässt sich ohne regulatorisches Sicherheitskorsett deutlich mehr Gewinn erzielen. Ein wesentlicher Vorteil des Schattenspiels ist, dass es keinen lästigen Eigenkapitalvorschriften folgen muss. Institute können ihre Geschäfte so mit einem im Verhältnis zum Eigenkapital größeren Anteil geliehenen Geldes finanzieren. Damit steigt die Eigenkapitalrendite, also der Gewinn auf das eingesetzte Kapital. Auf der anderen Seite kommen sie jedoch nicht in den Genuss staatlicher Schutz- und Rettungsmaßnahmen. Im Fall eines Bankenruns sind sie hilflos. Völlig zu Recht, denn steigende Gewinnchancen müssen schließlich mit höheren Geschäftsrisiken einhergehen. Dies wäre unproblematisch, wenn das Schattenbankenwesen bis zum Ausbruch der Krise nicht ähnliche Dimensionen wie das reguläre Bankwesen angenommen hätte. Die Schattenbanken waren maßgeblich am Immobilien- sowie Kreditverbriefungsgeschäft beteiligt, weshalb sie so zu den ersten Opfern der Krise zählten. Bereits Ende 2006 fielen Hypothekenverleiher, ebenfalls Teil des Schattenbankensystems, Bankruns zum Opfer. 2007 folgten die ersten Hedgefonds. Wie bei einem klassischen Bankrun zogen Anleger ihr Geld ab. Gleichzeitig war niemand bereit, sie zu refinanzieren, noch hatten sie Zugriff auf günstige Notenbankkredite. Auch Hedgefonds, die nichts mit Immobilienspekulationen am Hut hatten, gerieten in den Abwärtsstrudel. Es herrschte Unsicherheit und Misstrauen. Das Schattenbankenwesen stand unter Generalverdacht. Blink Nummer 9. Notenbanken können einer schwächelnden Wirtschaft mit billigem Geld auf die Beine helfen, müssen den Hahn aber wieder zudrehen. Die Festlegung des Leitzinses, der Rate, zu der sich Banken Geld bei der Zentralbank leihen, ist das mächtigste Instrument von Notenbanken zur Beeinflussung der wirtschaftlichen Entwicklung. Der vorgegebene Leitzins ist maßgebend für die Rate, zu welcher sich Banken untereinander beleihen. In Zeiten großer Verunsicherung können Notenbanken die Finanzwelt beispielsweise dazu ermutigen, sich wieder gegenseitig Geld zu leihen und Kredite zu vergeben. Denn ein niedriger Leitzins gibt Banken einen billigen Zugang zu Kapital, welches sie idealerweise an die Industrie weiterreichen. Die Unternehmen versetzt dies wiederum in die Lage, in ihre Zukunft und in Wachstum zu investieren. Arbeitsplätze entstehen und mit ihnen ausgabefreudige Konsumenten die Produkte nachfragen. Die US-Notenbank Fed reagierte etwa auf die Rezession nach dem Platzen der Dotcom-Blase mit Leitzinssenkungen. Und tatsächlich befeuerte die freizügige Geldpolitik damals die Kreditvergabe. Banken konnten sich mit liquiden Mitteln eindecken und sie an die Wirtschaft weiterreichen. Allerdings machte die Notenbank einen fatalen Fehler. Sie drehte den Geldhahn nicht rechtzeitig zu, als sich die Wirtschaft wieder erholt hatte. Die zu lang anhaltende Niedrigzinspolitik, die übertriebene Geldschwemme, war der Nährboden für die Immobilienkrise. Das billige Geld trieb die Immobiliennachfrage und damit die Preise in die Höhe. Man bekämpfte die Folgen der einen Spekulationsblase also mit Mitteln, welche die Entstehung einer neuen finanzierten. Zudem führte die freizügige Geldpolitik zu einem Gefühl der absoluten Sicherheit unter den Finanzjongleuren, was wiederum fahrlässige Verhaltensweisen provozierte. Diese Freizügigkeit führte zur Immobilienblase, deren Zerplatzen als direkter Auslöser für die Finanz- und Wirtschaftskrise gilt. Blink Nummer 10. Bankrotte sind Heilmittel, aber in heutigen Zeiten werden sie aus Angst verhindert. Als die Märkte in den Krisenjahren 2008 und 2009 von Panik beherrscht wurden, warfen Notenbanken und Staaten mit Rettungsringen um sich und verhinderten das verheerende Ausmaß der Weltwirtschaftskrise der 1930er Jahre. Allerdings hatte die Medizin, die riesige Geldspritze, ihre Nebenwirkungen, welche die Selbstheilungskräfte des Kapitalismus blockierten. Denn Krisen sind nicht Zeichen dafür, dass der Kapitalismus nicht funktioniert und zwangsläufig ins Verderben führt. Krisen sind vielmehr Teil der Genesung eines fehlerhaften Systems. Sie trennen die Spreu vom Weizen, indem sie schlecht wirtschaftende Unternehmen mit dem Untergang bestrafen. Bedingungslose Rettungsaktionen setzen diesen Selbstheilungsprozess außer Kraft. Sinnvollerweise springen Notenbanken als Geldgeber letzter Instanz ein, wenn Banken an niemanden mehr Geld verleihen. Sie sollten aber nur denen helfen, die es verdient haben, denn nichts benachteiligt eine gut funktionierende Bank so sehr wie die künstliche Beatmung einer Maroden. In der akuten Krisenphase griff man jedoch zu extremen Maßnahmen. Statt als Geldgeber letzter Instanz zu agieren, wurden die Zentralbanken zur einzigen Geldgeberinstanz. Auch staatliche Rettungsmaßnahmen verhinderten, dass das kranke System sich auskurieren konnte. Als es um die Stabilisierung des Finanz- und Wirtschaftssystems ging, machte man keinen Unterschied zwischen rettenswerten und selbstverschuldet dem Untergang geweihten Institutionen. Darin liegt jedoch noch nicht das eigentliche Problem. Denn der Höhepunkt einer dramatischen Krise ist tatsächlich kein guter Zeitpunkt, um Einzelne abzustrafen und das System einer Gesundschrumpfung auszusetzen. Entscheidende Systemschwächen wie leichtsinniges Risikoverhalten sollten erst nach der akuten Krise in den Fokus gerückt und sanktioniert werden, weil Pleiten zentraler Akteure während einer Krise Kollateralschäden verursachen können. Der Fehler der staatlichen Rettungsmaßnahmen lag darin, dass sie schwer erkrankte Banken weiterhin künstlich am Leben hielten. Blink Nummer 11. Die Globalisierung und die hohe Übertragungsgeschwindigkeit von Impulsen haben die Anfälligkeit für internationale Krisen erhöht. Mit dem beschleunigten Globalisierungsprozess der letzten 30 Jahre erhöhte sich nicht nur die gegenseitige Abhängigkeit durch Handel und Währungen. Vor allem die starke Integration des internationalen Finanzsystems birgt die Gefahr, dass sich lokale Brände schneller als jemals zuvor in internationale Feuerstürme verwandeln. Gleichzeitig erhöhte sich mit den modernen Kommunikations- und Informationstechnologien der Synchronisierungsgrad der Welt. Informationen verbreiten sich im 21. Jahrhundert in Windeseile und Handlungen wie auch Stimmungen werden nahezu zeitgleich auf Börsen rund um den Globus antizipiert. Die verheerendsten Konsequenzen haben gewöhnlich Pleiten zentraler Akteure, also der Institute, die durch ihre Vernetzung Schlüsselpositionen einnehmen und deren Zusammenbruch zu immensen Verlusten anderer führt. Schwankt solch ein Baustein, wird im Handumdrehen ein Dominoeffekt ausgelöst. Denn fällt ein Kreditnehmer aus, können auch seine Gläubiger rasch in Schwierigkeiten bei der Begleichung ihrer Schulden kommen und schon rollt die Lawine. Dieser Nachteil einer so stark integrierten Weltwirtschaft zeigte sich am offensichtlichsten 2008 bei der Lehman-Pleite, die einem längst taumelnden System den letzten Schubser gab. Dieser führte zu grenzenloser Massenpanik, die wiederum die größte Erschütterung des Weltfinanz- und Wirtschaftssystems seit den 1930er Jahren auslöste. Auch in den 1930er Jahren galten dieselben Abhängigkeitsmechanismen wie heute. Nur ist jetzt die Geschwindigkeit, mit der Schockwellen die Welt erschüttern können, um ein Vielfaches höher. Während die Krisen damals wie Hochwasser waren, müssen wir heute von Tsunamis sprechen. Blink Nummer 12. Ohne ein geschwächtes Immunsystem hätten sich andere Staaten nicht angesteckt. Die Frage nach der Krisenausbreitung dreht sich nicht ausschließlich um Ansteckungskanäle. Zwar besagt ein altes Sprichwort, dass die Welt krank werde, sobald die USA niesen. Aber die Krise bloß mit einem Virus zu vergleichen, den die USA in die Welt geschleudert haben, wäre zu einfach. Die Übertragung auf andere Staaten konnte nur erfolgen, weil diese ähnlich tiefgreifende strukturelle Schwächen hatten. Ihre Immunsysteme waren bereits angegriffen, als die Krise ihren Anfang nahm. Die USA waren bei weitem nicht die einzigen, die billiges Geld ins System pumpten, riesige Spekulationsblasen heranwachsen ließen und nichts gegen Moral Hazard unternahmen. In Europa passierten ganz ähnliche Dinge, weshalb die Krise auch hier mit voller Wucht zuschlug. Die US-amerikanische Immobilienkrise mag das Platzen der Blase in anderen Ländern beschleunigt haben, ganz gewiss aber war sie nicht die Ursache. Zwar waren in Europa viel zu viele der verbrieften amerikanischen Kredite gekauft worden, deren Wertverlust später als Initialzündung diente. Allerdings hatte sich in Großbritannien, Spanien und den Niederlanden längst eine ähnliche Euphorie entwickelt, Kreditforderungen zu verbriefen und weiterzuverkaufen, was dort ähnliche Risiken schuf. Genauso wenig sollten Europäer beim Thema Verantwortungslosigkeit mit dem Finger auf die USA zeigen. Was das Verhältnis zwischen Fremd- und Eigenkapital angeht, waren sie den US-Banken weit überlegen. Bei der Deutschen Bank betrug es zum Beispiel 53:1. Mit 31:1 erscheint Lehman Brothers daneben vergleichsweise vorbildlich. Dass Länder trotz intensiver Einbindung ins globale Finanzsystem nicht zwangsläufig von einer Krisenepidemie befallen werden, wenn sie nicht zuvor schon Schwächen aufweisen, zeigt Indien. Hier drehte man nicht nur früh den Geldhahn zu, sondern entfesselte auch die Finanzmärkte nicht so stark. Das waren unsere Blinks zu Das Ende der Weltwirtschaft und ihre Zukunft, Crisis Economics, von Nouriel Roubini und Stephen Meem. Die Kernaussage dieser Blinks ist: Krisen sind in einer kapitalistisch organisierten Gesellschaft keineswegs die Ausnahme, sondern die Regel. Wirtschaftskrisen entstehen schon immer im Zusammenhang mit Spekulationsblasen, doch in der vernetzten Welt des 21. Jahrhunderts sind wir dafür anfälliger als jemals zuvor. Schattenbanken, Globalisierung, moralisches Risiko und eine falsche Scheu vor Bankrotten können heute internationale Krisen noch verstärken. Im Nachspiel der jüngsten Krise sollten wir nicht versuchen, schwarze Schafe zu schlachten, sondern die Komplexität solcher Ereignisse würdigen, die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen verbessern und so das Fundament des Finanz- und Wirtschaftssystems robuster gestalten. Gefällt dir, was du liest? Uns ist wichtig, dass du Spaß an den Blinks hast und viel daraus lernst. Haben wir das geschafft? Schreib uns gerne an remember@blinkist.com.